NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 24. April 1918. Der Geburtstag der Ökologin Elisabeth Mann-Borgese.
Was mich besonders fasziniert, ist, dass das Leben und die Arbeit auf dem Meer und mit dem Meer so verschieden ist von dem, was wir am Land gewohnt sind.
Das Meer war ihr Lebensthema, ihre Passion. Dafür brannte Elisabeth Mann-Borgese, die Tochter des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Thomas Mann.
Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich etwa 5 Jahre alt war, wie mein Vater mir und meinem kleinen Bruder das Meer zum ersten Mal gezeigt hat.
Erst viel später wird sie in der Öffentlichkeit davon erzählen, mit über 70.
Ich wollte es nie tun, denn ich wollte nie irgendwie meine Karriere auf meinen Familienursprung stützen. Das war mir zuwider.
Meeresrechtlerin war sie und Ökologin, Mitglied des Club of Rome, Gründerin des International Ocean Institutes und maßgeblich am Aufbau des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg beteiligt. Die renommierte Expertin wehrte sich, wenn andere sie über ihre Rolle als Tochter Thomas Manns definierten. Uwe Naumann, Lektor im Rowohlt Verlag, hat das erlebt.
Ich habe sie zum ersten Mal getroffen Mitte der 90er Jahre in Augsburg. Dort war sie eingeladen von der örtlichen Sparkasse zu einem Vortrag über die Manns. Sie ging auf das Podium und sagte: Ich bin eine Tochter von Thomas Mann und ich spreche über mein Lieblingsthema, nämlich den Schutz der Meere.
Über ihre berühmte Familie äußerte sich Elisabeth Mann-Borgese erst nach dem Tod ihrer 5 Geschwister. 2 Brüder, der Schriftsteller Klaus Mann und der Musiker Michael Mann, hatten Suizid begangen. Ihre Schwester, die Schauspielerin und Schriftstellerin Erika Mann, war einem Hirntumor erlegen. Und nach Monika, die auch ein bisschen schriftstellerte, war 1994 der Historiker Golo Mann gestorben.
Seitdem ich die Letzte bin von der Generation, merke ich doch, dass ich etliches weiß, was sonst niemand mehr weiß. Jetzt kann niemand mehr denken, dass ich meine Karriere drauf baue.
Sie war sehr charmant. Sie hatte ein Lachen und ein Kichern, das alle für sie eingenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass man ihr nichts übel nehmen konnte.
Mit ihrem Lachen und Kichern hat Elisabeth Mann-Borgese auch das deutsche Fernsehpublikum bezirzt, als die ARD im Dezember 2001 Heinrich Brilleurs Dokudrama Die Manns, ein Jahrhundertroman, ausstrahlte.
Sie wurde richtig berühmt. Das war ja eine unfassbare Einschaltquote und sie führte halt durch diesen Film.
Nikolaus Gelbke, Eigentümer des Mare Verlags, hatte sie bereits Anfang der 1980er Jahre kennengelernt. Er war damals eine Art Au-pair-Junge bei ihr, als Hundesitter, Haushaltshilfe und persönlicher Assistent.
Weil sie mir eigentlich die Augen geöffnet hat, dass der Einfluss des Meeres auf unser Leben, auf unseren Alltag sehr viel mehr ist als nur Naturwissenschaft oder Schifffahrt. Durch sie habe ich erfahren, dass das Meer einen immensen Einfluss hat auf die Literatur, auf die Musik, also auf viele kulturelle Bereiche, aber eben auch in die soziale Gesellschaft rein, in die ganze Geschichte.
Was für eine sonderbare Familie sind wir. Man wird später Bücher über uns, nicht nur über einzelne von uns schreiben.
Notierte Klaus Mann 1936 in sein Tagebuch. Hellsichtig. Die Geschichte der Manns gleicht tatsächlich einem Jahrhundertroman, wie Heinrich Brilleur in seinem TV-Dreiteiler gezeigt hat. Es geht um Künstler und Liebesdramen, unterdrückte Leidenschaften, Drogen, Intrigen, Alkohol, den Kampf von Anerkennung und Erfolg, aber auch um Krieg, Vertreibung, Flucht und Exil.
Elisabeth war wohl ein Glückskind in vielfacher Hinsicht. Sie war Thomas Manns Lieblingskind von Anfang an und bleibend bis zu seinem Tod. Sie war in der Familie geborgen und gleichzeitig hat sie es geschafft, was wenige der Mann-Kinder geschafft haben, einen ganz eigenen Weg zu gehen.
Geboren wurde Elisabeth am 24. April 1918, heute vor 100 Jahren in München, als 5. Kind von Katja und Thomas Mann.
Sie hat es immer gehasst, dass so viel kommentiert wurde über ihre Familie. Und jeder, gerade in Deutschland, alles besser wusste über die Manns. Und weil fast alles schlecht war, hat sie quasi eine Gegenposition eingenommen.
Auch eine Gegenposition zu ihren Geschwistern, die unter dem einschüchternden Regime des Vaters litten und später seine Unnahbarkeit und Kälte beklagten. Golo wünschte ihm sogar den Tod.
Ich meine, wir waren ja eigentlich alle ein bisschen überrascht in den Tagebüchern, wie wichtig die Kinder und die Familie ihnen waren. Von Kälte und Mangel an Interesse kann überhaupt nicht die Rede sein.
Elisabeth hat nie ein böses Wort über ihre Familie geäußert, obwohl auch ihre Kinder- und Jugendjahre nicht unbeschwert verliefen. Trotzig sieht sie auf vielen Fotos aus, ernst mit heruntergezogenen Mundwinkeln.
Ich hatte meinen kleinen Bruder Michael, wir sahen sehr ähnlich aus. Und wie ich so 5 war und er war 4, da kam ein Teegast und meine Mutter neckte die Dame und sagte, na raten Sie mal, wer ist der Bub und wer ist das Mädel? Und die Dame deutete also sofort auf meinen Bruder und sagte, das ist der Bub, der schaut ernster aus. Und das hat mich doch wirklich sehr gegrämt. Warum soll ein Bub ernster sein wie ein Mädchen? Seitdem, wenn immer ich irgendwo vorgestellt wurde oder irgendwo ein Fotografenapparat witterte, habe ich also eine Grabesmiene aufgesetzt. Ich wollte eigentlich Pianistin werden, aber ich habe mir nie zu große Hoffnungen gemacht mit der Konzertkarriere, denn ich war nicht irrsinnig begabt.
Aber Mili, wie sie genannt wurde, versuchte es trotzdem, verbissen und zielstrebig wie alles in ihrem Leben.
Ich habe sehr, sehr viel daran gearbeitet. Ich habe zeitweise 8 Stunden am Tag Klavier geübt.
1937 legte sie in Zürich ihr Diplom als Konzertpianistin ab.
Also Teenagers haben es ja doch alle nicht leicht. Also erstens mal haben ja viele, das hatte ich auch, Probleme mit dem Essen. Ein Mädchen zu sein hat mich ungeheuer gequält, denn Mädchen sind benachteiligt. Aber ich war also ein ziemlich verkorkster Teenager, nicht sehr glücklich.
Die Familie lebte seit 1933 im Exil in der Schweiz. Mehdi übte manisch Klavier, fühlte sich zu dick, litt an Essstörungen und war unglücklich verliebt in den Verleger Fritz Lanzow, einen Freund von Klaus und Erika und 17 Jahre älter als sie. Doch der Heißbegehrte war an Erika interessiert, die damals mit ihrem Kabarett die Pfeffermühle Erfolge feierte.
Die ganze Heimat und das bisschen Vaterland, die trägt der Emigrant von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort, an seinen Sohlen, in seinem Sacktuch mit sich fort.
1938 hieß es abermals Abschied nehmen. Die Schweiz war für die Manns zu unsicher geworden und politisch aktiv werden durften sie dort auch nicht. So zogen sie weiter nach Amerika.
Ich bin sehr ungern von der Schweiz weg. Aber dann kam also die Schifffahrt, das war auch schon sehr aufregend und alles Neue in Amerika. Und außerdem hatte ich wohl eigentlich schon beschlossen, meinen zukünftigen Mann, den ich noch nicht kannte, zu heiraten. Dessen Bücher hatte ich ja schon gelesen und das war der Mann, den ich wollte.
Giuseppe Antonio Borgese, ein aus Sizilien stammender Historiker und Schriftsteller, der in die USA emigriert war und an der Universität von Chicago Literatur und politische Wissenschaft lehrte. Dessen Studie Goliath, der Marsch des Faschismus, hatte nicht nur Elisabeth, sondern auch Thomas Mann nachhaltig beeindruckt. Borgese war nur 7 Jahre jünger als er und 36 Jahre älter als sein Lieblingskind.
Er war natürlich mein erster wirklicher Mann. Ich war noch nie mit einem Mann zusammen gewesen.
Schon 1939 feierten die beiden Hochzeit. 2 Töchter wurden geboren und Mehdi war Hausfrau und Mutter, aber sehr darauf bedacht, möglichst viel von ihrem Mann zu lernen. Klavier spielte sie längst nur noch privat. Klaglos schlüpfte sie für einige Jahre in die Rolle seiner Schülerin. Später nannte sie diese Zeit ihr Studium. Dann aber erwachte ihr Ehrgeiz. Gemeinsam mit Borgese und anderen Wissenschaftlern arbeitete sie nach dem Krieg an einer Weltverfassung. Dahinter stand die Idee, dass nur eine übernationale Interessenvertretung den Frieden sichern könne. Elisabeth publizierte dazu Fachartikel und profilierte sich als kompetente wissenschaftliche Mitarbeiterin. Borgese gefiel das gar nicht.
Er entsprach schon diesem Klischee des sizilianischen Machos. Und da prallten natürlich Welten aufeinander. Aber sie hat immer gesagt, sie hat ihn geliebt. Er hat sie aber politisch geprägt. Das war schon die wichtige Figur für ihr späteres Leben.
Nach dem Tod Borgeses 1952 lebte Elisabeth mit ihren Töchtern in Italien, baute ein Haus oberhalb von Florenz in Fiesole, arbeitete als Redakteurin einer Kulturzeitschrift und schrieb ein paar kleine Erzählungen. Nichts Bedeutendes, das wusste sie selbst, bis ihr Mitte der 60er Jahre eine Stelle am Center for the Study of Democratic Institutions in Santa Barbara angeboten wurde und sie schließlich in die USA zurückkehrte. Elisabeth Mann Borgese war Ende 40, als ihr beruflicher Aufstieg begann.
Und wie in den 60er Jahren das Meer sehr in den Vordergrund drang. Denn es gab große Probleme, Probleme der Schifffahrt, Probleme der Fischerei, Verschmutzung. Da habe ich gedacht, auf dem Meer können wir wirklich mal was Neues machen. Wir können das Meer sozusagen als ein großes Laboratorium benutzen, um eine neue Weltordnung auf die Beine zu stellen.
Arvid Pardo, UN-Botschafter der Insel Malta, war der Geburtshelfer ihres Lebensthemas. Neben dem Vater und Borgese der Mann, der sie nach eigenem Bekunden am meisten beeinflusst hat. Ihr Leben kreiste von nun an um das Meer. Alles andere trat dahinter zurück, erzählt der Verleger Nikolaus Gelbke. Ihn inspirierte Elisabeth Mann Borgese 1997 zur Gründung der Zeitschrift Mare.
Der Kampf für die Meere oder ihr politischer Kampf dahinter eigentlich, der hatte immer Vorrang. Und da hat sie die Menschen um sich herum tatsächlich instrumentalisiert. Es war eine Frau mit einem extrem starken Selbstbewusstsein. Wenn sie eben unsicher war, dann kam dieses Kichern. Und dieses Kichern war aber auch eine Methode, Strenge und Härte zu verstecken.
Auch Strenge gegen sich selbst. Um 5 Uhr in der Früh stand sie auf, sonst hätte sie ihr Arbeitspensum nicht geschafft. Urlaub und freie Wochenenden gönnte sie sich kaum. Da war sie ganz die Tochter ihres Vaters Thomas Mann. Kleine Extravaganzen aber, die kultivierte sie durchaus.
Sie hatte ein Schwimmbad gebaut, 2 Jahre bevor ich gekommen bin. Und sie liebte es, wenn sie schwamm, sich von mir ihren Drink, ihren Gin, ans Schwimmbad bringen zu lassen. Da hat sie aber dann gleichzeitig so gekichert, immer so im Sinn von, ja, im Prinzip sich selbst karikiert.
Bei den Männern würde man sagen, die haben Musen gehabt. Bei einer Frau würde man sagen, die haben bewundernde Jünglinge an ihrer Seite, die etwas für sie tun, denen sie Aufgaben zuteilt. Darin war sie sehr geschickt.
Seit Ende der 70er Jahre lebte Elisabeth Mann Borgese in Kanada, wo sie, trotz fehlender akademischer Abschlüsse, in Halifax eine Professur für internationales Seerecht übernommen hatte. Dort wohnte die Autodidaktin in einem Haus direkt an der Atlantikküste, zusammen mit ihren Hunden.
Das waren diese Setter, unfassbar verwöhnte Hunde, unfassbar nervöse Hunde. Und die durften auch einfach alles. Ich mag Hunde sehr gern, aber Hunde, die nicht alles dürfen und mit diesen langen Haaren. In Kanada hatten die auch wirklich ein dickes Fell und es war immer alles völlig verhaart.
Während der Dreharbeiten zu dem Fernsehfilm Die Manns besuchte sie mit dem Autor und Regisseur Heinrich Brilleur das Familiengrab in Kilchberg am Zürichsee.
Ja, da sind alle. Da ist Monika, Michael und
Erika, Thomas und Katja.
Ja, der Golo, der wollte ja nicht im Familiengrab sein. Das hätte man ihm nie durchgehen lassen sollen. Da hat er schon gesponnen und hat ihn ganz trostlos alleine hier irgendwo hingelegt.
Klaus, der schon 1949 aus dem Leben geschieden war, liegt in Cannes begraben. Als Elisabeth im Februar 2002 mit 83 Jahren starb, wurde sie im Familiengrab beigesetzt. Nicht in Italien neben ihrem Ehemann Giuseppe Antonio Borgese und auch nicht im Meer, das ihr so viel bedeutet hat.
Ich fuhr zur Beerdigung nach Kilchberg und es war, wenn man so will, auch ein Stück Familienfeier. Und das hatte was sehr Anrührendes.
Am Ende kehrte die letzte Mann, die Zeit ihres Lebens so bedacht auf ihre Eigenständigkeit gewesen war, doch in den Schoß der berühmten Familie zurück.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Elisabeth Mann Borgese, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.